Sprich, o Herr, ich glaube, es könnte nicht besser auf den Punkt gebracht werden, was hoffentlich unsere Erwartung ist, unser Sehnen, unser Hoffen, unser inneres Verlangen für diesen Gottesdienst, für diese Predigt und für sein lebendiges Wort. Bitte schlag mit mir zusammen das Matthäus-Evangelium auf in Kapitel 5. Ich lese die ersten zwei Verse als den Beginn der Bergpredigt und den Beginn einer neuen Predigtserie, die ich beginnen will heute, über die Bergpredigt. Und wir lesen die ersten zwei Einleitungsverse aus Matthäus 5, 1 und 2. Als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Als ich 18 Jahre alt wurde, da hatte ich den inneren Wunsch und das tiefe Verlangen, das ein jeder junge Mann hat, den Wunsch nach dem ersten eigenen Auto. Und als mein Papa mich fragte: Junge, willst du ein Auto haben? Und ich voller leuchtenden Augen sagte: Ja, sagte er: Kauf dir eins. Ich habe Abi gemacht und hatte vielleicht 73 Euro auf dem Konto, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Und getrieben von diesem Wunsch, ein erstes eigenes Auto, begann ich zu arbeiten mit meinem ersten Auto, ein schöner alter Opel Corsa. Und gleich in unserer Straße, da war eine Pizzeria, oder die gibt es immer noch, ein Lieferservice, und da begann ich dann als Pizzakurier zu arbeiten. Nach wie vor, ich glaube, der Job, der mir am allermeisten Spaß gemacht hatte. Ich liebe meinen jetzigen Job als Lehrer, aber Pizzakurier, was den Spaßfaktor angeht, definitiv sehr, sehr weit oben an die jungen Leute. Das Seltsame hier war, es war kein italienisches Restaurant, es war ein indisches Restaurant. Also ein indischer Lieferservice, der aber italienische Spezialitäten verkaufte. Nur eine kleine Beinote, ich kam ja aus der Szene, fast alle Lieferservice oder viele hier bei uns in der Gegend, wo italienisch draufsteht, da ist eigentlich indisch drin. Und was ich hier merkte, war sehr, sehr schnell folgendes. Also in der Küche arbeiteten nur Inder und als Kuriere arbeiteten fast nur Deutsche. Dass ich völlig konfrontiert wurde mit einer neuen Kultur, die ich bis dato überhaupt nicht kannte. Und so oft schüttelte ich und schüttelten wir Deutsche den Kopf und lachten und sagten: Die Inder, ist das komisch? Und die Inder in der Küche wahrscheinlich, die lachten, schüttelten den Kopf und sagten: Die Deutschen, sind die komisch? Also es war sehr gut, alles ist miteinander, aber ein Zusammenprall der Kulturen hier. Vielleicht kennt ihr das ein bisschen, wenn man als völlig verschiedene Kulturen zusammenkommt und man merkt, es ist komplett unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber auch Gott hat sich ein neues Volk zusammengestellt. Auch Gott hat eine, wir könnten es Kultur nennen, in sein Volk hineingegeben, eine Mentalität, einen Charakterzug, der sich völlig von jeder anderen Kultur und Nation unterscheidet. So wie es für mich völlig klar war, als ich die indischen Mitbürger in der Küche gesehen habe damals, die sind anders, so muss es völlig klar werden, sagt uns Gottes Wort, dass sein Volk völlig anders ist. Nicht komisch anders oder gezwungen anders, weil sie anders sein müssen, es liegt in ihrer neuen Natur. Was würdest du sagen? Wie würdest du diese neue Mentalität eines Bürgers aus Gottesreich, dieses innere Wesen, diesen wiedererkennbaren Charakterzug, wie würdest du ihn beschreiben? Was wäre so auffällig an dem Volk Gottes? Würde man es überhaupt unterscheiden können? Stell dir mal folgende Frage. Vielleicht arbeitest du seit 5 Jahren an einem neuen Arbeitsplatz, vielleicht seit 15 Jahren. Kennt dein Kollege die Mentalität, den Charakterzug, die Persönlichkeit eines Bürgers aus Gottes Reich? Ist es so auffällig, dass er manchmal oder oft denkt, wie ich damals dachte, über die Inder und die Inder über mich, Mann, sind die anders? Oder musst du ihm erst sagen, nach 15 Jahren, dass du eigentlich denkst oder es bist bei Gott, in seinem Königreich? Und er sagt, ach so, was ist da anders? Wir haben eine ganze Predigt von Jesus, 3 Kapitel aus Matthäus 5 bis Matthäus 7, wo Jesus diese neue Mentalität, diese neue Persönlichkeit eines Menschen beschreibt, der in seinem Reich lebt. Eine Persönlichkeit, die so einen Wiedererkennungswert hat, die so auffällig ist, so völlig anders ist, dass man eigentlich nicht sagen muss, ich gehöre zu ihm, sondern dass man Salz und Licht ist. Und jeder, der schon mal ein bisschen zu viel Salz hatte, dem muss man nicht sagen, dass er zu viel Salz hat. Oder jeder, der an die Sonne geschaut hat, dem muss man nicht sagen, dass er gerade ins Licht schaut. Man merkt es. Es ist einfach da. Wir haben hier 3 Kapitel, zu denen wir oft beim Bibellesen kommen, wahrscheinlich oft im Januar, wenn wir neu den Bibelleseplan beginnen. Und wir lesen diese Kapitel und es schwankt so zwischen, betrifft das mich überhaupt? Das ist nicht irgendwie an Israel gerichtet und weil da so viel Gesetz drin. Wenn es mich betrifft, kann Gott das wirklich so ernst meinen? Ich meine, eine auf die Rechte zu bekommen und dann auch noch die andere hinzuhalten? Sind es vielleicht so Ideale? Viele Menschen haben darüber gesprochen, haben darüber diskutiert, was machen wir mit diesen 3 Kapiteln der Bergpredigt? Nicht nur Christen übrigens. Die Bergpredigt zählt zu den mit Abstand bekanntesten Schriftstücken der ganzen Weltliteratur. Und sie muss dazu gehören, weil sie so auffällig ist. Und so gibt es viele falsche Auffassungen, was wir mit diesen 3 Kapiteln tun sollen, wo Jesus ganz zu Beginn seines Dienstes die Menschen lehrte. Die erste Auffassung, und es ist eine falsche Auffassung, ist die Auffassung der Ethiker, der Philosophen. Viele haben darüber geschrieben, ein Leo Tolstoi, wir kennen Mahatma Gandhi, der ja danach die ganze friedliche Revolution in Indien versuchte aufzuziehen, letztendlich mit Erfolg. Inwiefern das wirklich ein Erfolg war, sei mal dahingestellt. Aber die Ethiker, sie lesen diese 3 Kapitel und sie sehen hierin eine moralische Abhandlung von Jesus, eines der Lichtstücke der Weltliteratur, die es zu lesen gilt, die Moral, die Ethik zu verstehen gilt und dann versucht, wo versucht werden soll, das an die Kinder weiterzugeben in der Schule, in die Gesetze mit einfließen zu lassen, eben ein schönes Stück an moralischer Literatur, an ethischer Literatur. Mein Religionslehrer selber, ich weiß selber nicht so genau, ob er Religionslehrer oder auch eher Ethiker war, der sprach immer von der Utopie der Bergpredigt, die Unmöglichkeit der Bergpredigt. Ja, das sind ja so hohe ethische Ideale, das meinte Jesus gar nicht, das kann man ja gar nicht halten. Das ist einfach so eine Art Ideal, ethisches Ideal, das so über uns schwebt. Wir werden nachher sehen, dass nichts falscher sein könnte als das. Jesus hatte nicht im Blick, eine neue Ethik einzuführen. Er hatte nicht im Blick, eine neue philosophische Schule zu gründen. Und er fand es auch nicht unmöglich, diese Maßstäbe zu halten. Die zweite falsche Auffassung, der wir uns bewusst sein müssen, bevor wir uns diesen 3 Kapiteln nähern, ist die Auffassung der liberalen Theologen, der bibelkritischen Theologen. Für sie ist die Bergpredigt das Höchste aus einem ganz einfachen Grund. Man muss nichts Übernatürliches irgendwie hier auf den ersten Blick mit einfließen lassen. Kein Kreuzestod, keine Auferstehung, nichts Überirdisches, reine Ethik, die man hier hat, reine Moral. Und so die Theologen nach der Aufklärung, die Stück für Stück das ganze Übernatürliche aus der Bibel entfernen wollten, warum auch immer, was dann immer auch noch davon übrig bleibt, für sie ist es so ein wunderbares Schriftstück, weil sie nicht in Konflikt mit dem Rest der Bibel kommen. Und für sie, getreu nach dem Motto, die Lehre, die Trends, aber die Moral, die Richtlinien, die vereinen, für sie ist es eine Art soziale Gerechtigkeit, die jetzt ins Leben der Bevölkerung hineinkommen soll. Das Reich Gottes wird sich jetzt ausbreiten, wenn wir die Bergpredigt leben und weitergeben, diese moralischen Grundsätze. Und das wird Nationen wieder zu neuem Wohlstand führen und so weiter. Ein soziales Evangelium. Wir werden sehen, dass genau das nicht der Fall ist. Dass Jesus genau das aufs Schärfste verurteilt, weil es eine einfache Gesetzlichkeit ist. Ähnlich der Pharisäer. Wir könnten jetzt bei den ersten beiden Auffassungen sagen, die falsch sind, wo wir sagen müssen, das stimmt nicht, so ist die Bergpredigt nicht gedacht. Ja, ist schon so, es ist nicht ethisch, es ist auch nicht irgendwie soziales Evangelium. Aber die dritte falsche Auffassung, die wird in unseren Kreisen schon deutlich weiter verbreitet sein. Und es ist eine Auffassung, die das Volk Israel überbetont und das, die ganzen Evangelien dorthingehend deutet, dass Jesus nur zu den Juden sprach. Jesu Worte aus diesen drei Kapiteln sind ausschließlich an die Juden gerichtet. Und es ist ein Zustand, der nicht jetzt für die Gemeinde gilt, es ist zu viel Gesetz, sondern Jesus wollte damit das Reich wieder aufrichten und einmal im tausendjährigen Reich wird das Ganze wieder gelten. Aber jetzt für uns, für die Gemeinde, hat das nichts zu bedeuten. Wir kümmern uns um die Briefe, aber die Bergpredigt passt nicht so ganz rein. Es ist so viel Gesetz, so viel Moral. Und dabei müssen wir uns ganz genau anschauen, an wen Jesus diese Worte richtet. Gilt die Bergpredigt nun für uns oder gilt sie nicht? Was lesen wir in Vers 1? An wen richten sich Jesu Worte? Als er aber die Volksmenge sah, also das Volk Israel, stieg er auf einen Berg. Wir wissen nicht, welcher Berg es war. Und als er sich gesetzt hatte, trat wer zu ihm? Seine Jünger. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie, seine 12, vielleicht auch hier noch der weitere Kreis, aber seine Nachfolger. Wir müssen es folgendermaßen vorstellen. Da sitzt Jesus auf dem Berg, vermutlich, dass man ihn besser hören kann. Und eine große Volksmenge ist da. Warum? Weil Jesus in den Kapiteln zuvor sehr, sehr, sehr auffällig auftrat, Kranke heilte und sehr viele Menschen zu ihm kamen. Und es sitzen dort vielleicht mehrere tausend Menschen, mehrere hundert Menschen. Aber er ruft seine Jünger zu sich und er lehrt sie. Wenn wir ans Ende der Bergpredigt gehen, dann merken wir, dass auch der Rest der Menschen zuhörte. 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Sie hörten, was Jesus sagte, aber die Worte Jesu, die Worte der Bergpredigt, richten sich an die Jesusjünger. An die Jesusmenschen, an die, die ein Kapitel zuvor ihre Fischernetze haben liegen lassen, ihre Geldzählstände haben liegen lassen als Zöllner und ihm nachgefolgt sind. Und ganz zu Beginn seines Evangeliums bringt Matthäus diese Predigt drei Kapitel lang, um was aufzuzeigen, um was klarzumachen. Das werden wir uns jetzt näher anschauen. Was war denn die eigentliche Absicht der Worte Jesu? Wenn er nicht eine Ethik einführen wollte, wenn er nicht ein soziales Evangelium einführen wollte, wenn er auch nicht erklären wollte, wie es mal im tausendjährigen Reich oder im Himmel sein wird, was wollte er dann? Das ist die zentrale Frage, die wir uns heute stellen wollen. Im Matthäus-Evangelium wird sehr, sehr schnell deutlich, dass ein Wort immer wieder auftaucht. Sehr oft auftaucht. Knapp 30 Mal. Und das ist das Wort, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Gleich zu Beginn des Dienstes Jesu in Matthäus 3, Vers 2, da lesen wir die allerersten Worte unseres Herrn. In jenen Tagen aber, verzeiht mir, das ist jetzt Johannes, wir kommen gleich zu Jesus. Als Johannes auftrat, seine allerersten Worte waren, Matthäus 3, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Als Jesus beginnt aufzutreten, was sind die ersten Worte, die wir von Jesus hören? Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, die gleichen Worte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dieses Wort, das Reich der Himmel, ist allgegenwärtig in den ersten Kapiteln von Matthäus und in der Bergpredigt. Darum geht es. Gleich zu Beginn der Bergpredigt, in der allerersten Seligpreisung, lesen wir was? Matthäus 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist was? Das Reich der Himmel. Das Königreich Gottes. Die Herrschaft Gottes. Was lesen wir in Matthäus 6, Vers 33? Um noch ein Beispiel aus der Bergpredigt zu nehmen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. All diese Worte, Reich Gottes, Königreich Gottes, Reich der Himmel, meinen ein und dasselbe. Nämlich, das Reich Gottes ist Gottes ewige Herrschaft im Himmel und die Ausbreitung seiner Herrschaft in unserer sündenbefallenen Welt. Ich will es noch einmal sagen. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes, ist Gottes ewige Herrschaft im Himmel und die Ausbreitung seiner Herrschaft auf unserer sündenbefallenen Welt. Es ist die Summe all dessen, was Gott nach der Katastrophe des Sündenfalls in 1. Mose 3 in seiner Heilsgeschichte getan hat und auch weiter tun wird. Die Ausbreitung seiner Herrschaft auf der sündenbefallenen Welt. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Wir müssen verstehen, was Jesus mit dem Reich Gottes meint, um die ganze Bergpredigt zu verstehen. Um die Konsequenz für unser tägliches Leben zu verstehen. Und darum geht es ja letztendlich. Ihr Lieben, glauben wir daran, dass Gott der Herrscher, der Regent über Himmel und Erde ist? Glauben wir daran, dass er in seiner Allmacht allgegenwärtig, allwissend, ewig da ist, der lebendige Gott, der das alles geschaffen hat und der das Zepter in der Hand hält? Wir müssen das glauben, natürlich glauben wir das. Aber warum sagt Jesus dann, dass das Reich Gottes nahe ist? Warum sagt Johannes, dass es bald kommt, wenn doch Gott regiert, wenn er herrscht? Das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass es zwei Reiche gibt auf dieser Welt. Das eine ist das Reich Gottes und das andere ist das Reich des Satans. Und das will ich euch jetzt einmal kurz aufzeigen, in einem ganz kurzen Flug über einige Verse aus der Bibel des Alten und des Neuen Testaments, dass wir begreifen, was Jesus meint, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wir lesen in 1. Chronik 29, Verse 11 und 12, ein Gebet, ein Lobpreis Davids, das genau diese Königsherrschaft Gottes aufzeigt. David betet in 1. Chronik 29, dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhoben als Haupt. Gott herrscht uneingeschränkt. Aber warum muss sich sein Königreich dann ausbreiten, wenn er herrscht? Wir lesen an vielen Stellen im Neuen Testament, dass nicht Gott und nicht Christus als Fürst und König dieser Welt beschrieben wird, sondern Satan. Jesus selbst spricht in Johannes 12, 31 vom Fürst dieser Welt, als er über Satan spricht. Er ist ein Fürst hier, er ist ein Herrscher. Wir lesen außerdem, dass die Welt, unsere Welt, feindbesetztes Gebiet geworden ist. Besetzt von wem? Von Satan, der Gott dieser Welt. So sagt Paulus, es ist in 2. Korinther 4, Vers 4. Satan, der Gott, der Herrscher dieser Welt. Durch den Sündenfall, durch das Hinausjagen aus dem Garten Eden, verlässt der Mensch das königliche Gebiet Gottes, das Reich Gottes. Seine Sünde trennt ihn von dem Herrscher seines Reiches. Er duldet in seinem Reich keine Ungerechtigkeit und Sünde. Es ist ein heiliges Reich, es ist ein reines Reich. Und der Mensch wird hinausgejagt und betritt feindliches Gebiet. Das sind die zwei Reiche. Und Satan ist der Fürst dieses Reiches, seines Reiches. Deswegen brauchen wir uns nicht wundern über Streit, über Krieg, über Neid, über Viren und all diese Dinge. Es ist feindbesetztes Gebiet, diese Welt. Nicht, weil es Gott aus den Fugen geraten ist, weil er das nicht gesehen hat, weil er Satan eine Zeit herrschen lässt. Und jetzt stehen wir als Menschen unter der Herrschaft des Feindes. Und das Interessante ist, immer wieder, nicht oft, aber immer wieder, da kommt in jedem Menschen diese Sehnsucht hoch, er kann sie nicht in Worte fassen, nach dem, was früher war, für das, wofür Gott ihn eigentlich geschaffen hat, für diese Reinheit, für sein Reich. Und da wundert sich der größte Verbrecher immer wieder darüber, ja, wieso herrscht denn so viel Übel hier? Wieso kriegen wir es denn nicht hin? Ja, wenn doch jeder weiß, dass Liebe gut ist, warum hasse ich dann so viel? Wenn ich doch die Sehnsucht nach Glück, nach Harmonie habe, warum streite ich dann so viel? Deshalb, weil er unter der Herrschaft Satans lebt. Und kein Mensch kann einfach von dem einen Reich in das andere Reich hinübergehen. Schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 50. Da beschreibt er diesen trennenden Gegensatz. Dies aber sage ich euch, Brüder, das Fleisch und Blut, also der natürliche Mensch, das Reich Gottes nicht erben kann. Und wir könnten jetzt eine jede Auflistung der Sünden aus den Briefen nehmen. Sie werden euch bestimmt gleich im Kopf sein, aus Galater, aus Epheser. Und es ist eine reine Tatsachenbeschreibung dieses Reiches Satans, dieser Welt, wo die Lüge herrscht, der Streit, der Ehebruch, all diese Dinge. Und die unvergebene Sünde, dieses Virus, das im Menschen ist, lässt ihn aus Gottes Reich völlig ausgeschlossen sein. Und Paulus, er nennt es so beim Namen, schwarz-weiß, hier kann ich nichts rumdeuteln und ruminterpretieren. In Epheser 5, Vers 5, da sagt er, denn ihr wisst, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Es trennt. Kein Erbe, kein Zugang. Es ist eine Kluft da. Verstehen wir jetzt die Worte etwas mehr von Johannes dem Täufer, von Jesus, wenn sie sagen, ihr Lieben, Leute, hört zu. Gottes Reich, Gottes Königsherrschaft ist nahe gekommen. Da entsteht was, da bildet sich gerade was von eurem Reich des Todes zum Reich des Lebens. Und die Juden hatten ja diese Erwartung. Sie warteten ja auf den Retter. Deswegen war es so eine brisante Zeit auch. Die Menschen, sie waren aufgeregt, sie sagten, was geschieht jetzt? Kommt hier die Verbindung wieder zustande? Und mit dem Wirken von Jesus beginnt jetzt etwas völlig Neues. Was Gott durch die Jahrtausende hindurch seinem Volk angekündigt hat. Ihr Lieben, wenn wir die Propheten lesen, das ist ja unübersehbar. Die Ankündigung, die Erwartung auf den Retter, auf den, der aus dem Reich Gottes wieder in diese sündenbefallene Welt des Menschen kommt. Da merken wir, da kommt einer, der das Ganze wieder verbindet. Jesus, er ist der König, der auf diese Welt kommt, aber wie? Wie kommt er aus dem Königreich Gottes in dieses Reich? Als Baby geboren von einer Jungfrau. Und spätestens da muss jeder merken, hier steht alles auf dem Kopf. Aus menschlicher Sicht. Hier ist nichts, wie es unsere menschliche Erwartung sein wird. Es ist ein völlig anderes Reich. Er kommt als Baby, er kommt arm. Und wie geht er von dieser Welt? Geschlagen und blutend am Kreuz. So kommt Gottes Reich in diese Welt. Und Jesus ist der neue Brückenkopf, der die Brücke baut. Und der neue Brückenkopf, von dem aus alle weiteren Operationen dieses feindbesetzte Gebiet weitergehen. Vor etwa 70 Jahren, da konnten die Menschen genau diese Illustration des Brückenkopfs noch viel besser verstehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein kriegsstrategischer Begriff. Beim D-Day zum Beispiel 1944, als die Alliierten von der Insel von England über den Kanal kommen, da erobern sie einige Stützpunkte direkt am Ärmelkanal und von diesen Stützpunkten aus, da bringen sie ihr ganzes Material hin, ihre Soldaten, ihren Nachschub und von diesen Stützpunkten aus operieren sie weiter ins Feindesland. Und wenn Jesus jetzt kommt und sagt, das Reich Gottes kommt, es ist da, dann sehen wir das in ihm selbst. Gottes Reich auf unsere Welt kommt. Die Pharisäer, die ja, wie wir wissen, nicht sehr viel von ihm hielten, weil er alles in Frage stellte, worauf sie ihr Leben bauten, sie fragten ihn einmal, wir lesen das in Lukas 17, Vers 21, in Lukas 17, 21, wann kommt das Reich Gottes? Von dem du sagst, dass es herbeigekommen ist? Das ist eine kritische Frage. Ja, wo ist es denn? Ich kann nichts sehen. Was sagt Jesus da? Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In anderen Worten, ich bin das Reich Gottes. In meiner Person, ist Gottes Königreich auf diese Welt gekommen und durch meinen Geist wird sich sein Königreich hier weiter verbreiten. Und in der Person Jesu, da übt Gott, der Vater, in perfekter Weise seine Königsherrschaft auf dieser Welt aus. Nicht durch Macht, nicht durch Reichtum, nicht durch Einfluss, sondern wie? Indem Jesus, der Mensch, seinen Willen unter den Willen des Vaters stellt und das perfekte Werkzeug für ihn ist. Gott regiert, Gott der Vater, er regiert, er herrscht über Jesu Gedanken, über Jesu Taten, über Jesu Lippen, Hände, Füße, über alles. Über sein ganzes Wesen und Leben, über seine Emotionen, über alles. Das sehen wir nirgendwo deutlicher als im Garten Gethsemane selber. In dem einen Garten, Eden, da begann der ganze Fluch. Und in dem anderen Garten, Gethsemane, da zeigt Jesus das, was die ersten Menschen nicht schafften. Völligen Gehorsam, völlige Unterordnung unter den Willen des Vaters. Was betet er? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Am Kreuz, da bezahlt er, der den Willen des Vaters ausgeführt hat, bis in die Perfektion. Da bezahlt er das Eintrittsgeld für Menschen, die es nicht konnten. Da erkauft er die Eintrittskarten vom Vater und gibt sie in seiner Gnade Sündern, Feinden, die ihn weder lieben noch ihm nachfolgen, aber die zu ihm kommen dürfen im Glauben. Jesus selber hat in der Bergpredigt genau davon gesprochen. Genau davon gesprochen, was er tun wird und wie der Weg in den Himmel, in das Königreich gegangen werden soll. In Matthäus 7, 13 und 14, da führt er diese bekannten Bilder ein, die wir kennen. Geht ein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Es ist eine Einladung in sein Königreich. Aber die Pforte ist eng, sie ist schmal. Man muss sich durchdrücken, sein Ich muss da durchgedrückt werden. Es muss sogar gebrochen werden davor. Und der Weg ist schmal, der ist auch beschwerlich. Und es sind wenige, die darauf laufen. Warum? Weil der andere Weg breit ist, der ist einfach. Weil das andere Tor riesig ist. Da kann ich nicht nur ich mit meinem Ich durchgehen, ich darf noch mein ganzes Sündenpack mitnehmen. Passt alles durch, wunderbar. Und ich kann auf breitem Weg eben marschieren und mich scheinbar des Lebens freuen. Aber das Ende ist, es ist Verderben, sagt Jesus. Es ist Verderben. Warum also taucht dieser Begriff des Königreiches Gottes, also Gottes Herrschaft im Himmel, die sich durch Jesus Christus in dieser sündenbefallenen Welt ausbreiten wird? Warum taucht dieser offene Bergpredigt auf, dieser Begriff? Weil die Bergpredigt die Prinzipien des Lebens in Gottes Königreich beschreiben. Wir könnten sagen, ein Grundgesetz im Königreich Gottes. Es geht nicht darum, dass ich die Bergpredigt halte um dadurch durch die enge Pforte zu gehen oder zu ihm zu kommen. Er beschreibt, es ist eine Tatsachenbeschreibung über ein Kind, ein Königskind, ein Bürger in seinem Reich. Deswegen können die Ethiker noch so lange darüber philosophieren, wie sie die Grundsätze aus dem Reich Gottes irgendwie versuchen können, in das Reich der Sünde hineinfließen zu lassen. Sie werden scheitern. Weil davor etwas passieren muss, was wir in Johannes 3 lesen. Was ist die Frage von Nikodemus in Johannes 3, mit der er zu Jesus kommt? Dieser gelehrte Mann, was fragt er unseren Herrn, als er nachts zu ihm kommt? Rabbi, Johannes 3, Abvers 2, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und was sagt Jesus ihm? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In meinem Reich, du kannst nicht einfach Gesetze halten, um hier zu sein. Du musst eine neue Kreatur werden. Und was Jesus jetzt mit der Bergpredigt tut, ist, er zeigt auf, wie das Leben, der Charakter, diese, ich nenne es einmal, nationale Grundeigenschaften, die einen Wiedererkennungswert haben, wie diese in seinem Volk aussehen. Und damit sind wir direkt in unserem Leben. Wenn ich die Kapitel der Bergpredigt lese, dann lese ich, wie Jesus Christus war, denn er hat jeden Vers erfüllt davon, und wie ein Gottkind, wie ein Kind Gottes ist. Das lese ich. Und damit sind die Erwartungen, die Prinzipien nicht übertrieben, nicht überhöht, sondern der Wille Gottes für dein und mein Leben. Manche werden vielleicht sagen, das klingt so gesetzlich. Das klingt so, das ist doch, wir reden doch so oft von der Gnade, von Rechtfertigung aus Glauben. Und das stimmt. Aber was wir hier in der Bergpredigt lesen, jedes einzelne Gebot finden wir wieder in den Briefen. Die Apostel, sie wiederholen schlicht die Lehre ihres Meisters. In anderen Worten, in anderen Situationen, in anderen Auslegungen. Aber es ist eine reine Wiederholung dessen. Hier finden wir alles, was wir brauchen in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist keine Erklärung, wie man in das Königreich Gottes kommt, sondern eine Erklärung, wie man in seinem Königreich lebt. Und genau das schreibt Paulus auch beispielsweise in 2. Thessalonicher 1, gleich zu Beginn des 2. Thessalonicher Briefes, in den Versen 4 und 5. Auch dort geht es um das Reich Gottes. Dort schreibt Paulus: Sodass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens, in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches Gottes. Dass ihr für würdig erachtet werdet. Was heißt das? Was will Jesus von einem Menschen, der in sein Reich kommt? Was gilt für ihn? Bevor wir in den nächsten Predigten ins Detail gehen, will ich einmal kurz das Allgemeine, das große Bild aufzeigen. Und lasst uns in unseren Bibeln einmal mitblättern in diesen Kapiteln 5 bis 7 aus Matthäus, dem einmal folgen, um versuchen zu gucken, um einmal auf dieses große Bild zu schauen und einen Eindruck zu bekommen, was gilt denn? Was sind diese neuen Prinzipien? Nun, die Verse 3 bis 13 in Kapitel 5, die zeigen uns nichts anderes als den neuen Charakter eines Menschen in Gottes Königreich. Es sind demütige Menschen mit einem gebrochenen Ich, Arme im Geist. Es sind Trauernde, nicht über sich, einfach nur über ihre Sünde. Es sind sanftmütige Menschen. Es sind Menschen mit einem reinen Herzen. Es sind Friedensstifter. Menschen, die es nicht aushalten, wenn Unfrieden, wenn Verleumdung da ist. Die Frieden suchen für sich und die Menschen in ihrem Umfeld. Es sind Menschen, die Leid und Verfolgung gerne erdulden. Die nicht motzen und klagen und heulen, wenn irgendwas da ist. Die es erdulden. Weil sie ihren König kennen. Die Verse 14 und 15 und 16, sie beschreiben nicht den Charakter, sie beschreiben jetzt den Einfluss dieser Menschen aus seinem Königreich. Was ist ihr Einfluss? Salz, voller Kraft, Licht, voller Ausstrahlung. Und mal auch im Ernst, wie sollen diese Menschen nicht auffallen, die gerne in Verfolgung gehen, die dafür bekannt sind, nicht zu streiten, sondern Frieden zu suchen, die dafür bekannt sind, kompromisslos mit Ungerechtigkeit zu sein, die dafür bekannt sind, sich selbst als ziemlich wenig zu erachten, mit dem gebrochenen Ich, arm im Geist. Sie werden eine Ausstrahlungskraft haben, sie werden Botschafter für dieses neue Reich sein. Und die Verse 17 bis 20, das ist der Schlüssel, um die ganze Bergpredigt zu verstehen. Das sind die zentralen Verse, weil Jesus hier klar macht, dass sein Maßstab unendlich hoch ist, auch für die Menschen der damaligen Zeit. Warum? Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und Jesus meint genau das, was er hier sagt. Ihr seht die Pharisäer, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel größer ist, könnt ihr nicht in meinem Reich sein. Weil eure Gerechtigkeit nicht nur äußerlich sein soll, wie bei ihnen, bei den Pharisäern. Es muss eine innere Gerechtigkeit sein. Es muss ein neues Wesen sein. Eine neue Identität. Ab Vers 21 in Kapitel 5, da spricht Jesus dann über diese gelebte Gerechtigkeit, die man auch nach außen hin sieht. Da geht es um Themen wie, vielleicht kennt ihr es, Zorn. Nein, rede ich zu den Falschen, oder? Zorn und Selbstkontrolle. Er redet über Lust. Und Reinheit. Er redet übers Schwören, übers Plappern und echte Aufrichtigkeit, dass dein Ja und dein Nein ist. Und es auch jeder weiß. Wenn er Ja sagt, dann meint er Ja und dann tut er es auch. Es geht um Rache und um Vergebung. Und es geht darum, wo wir uns wahrscheinlich am allerschwersten oft tun, weil es so im Reich Satans so völlig unmöglich ist. Feindesliebe. Liebe deinen Feind. Es ist so diametral gegen alles, was der Mensch aus dem Reich Satans kennt, dass es fast unmöglich scheint. Ab Kapitel 6 dann, da geht es um die innere Gerechtigkeit. Das, was man oft nicht immer nach außen sieht, sondern umgekehrt, was aus unserem Wesen kommen soll, im Reich Gottes und kommen wird, wenn wir in seinem Reich sind, Dinge wie Freigebigkeit. Aber nicht das alles sehen. In diesem Kapitel 6, da wiederholt Jesus und er wiederholt es, mach's im Stillen, mach's für dich. Lass es niemanden sehen. Lass nicht mal deine rechte Hand wissen, was deine linke tut. Also unser Umgang mit Finanzen. Es geht um das Gebet und wie wir eigentlich beten können und sollen. Es geht um das Fasten. Es geht um meinen Umgang mit meinem Reichtum und Wohlstand. Es geht um meine Sorgen. Wir merken, alles Themen, die in unserem Inneren sind, die nicht immer außen gesehen werden, aber die letztendlich in mir sind. Und dann über sichtbare Sünden nach außen kommen. Und im letzten Teil könnten wir es so zusammenfassen, dass es ums Urteilen und Verurteilen geht. Was denkst du über dich? Wie siehst du dich selber? Aber auch, was denkst du eigentlich über andere? Und was redest du über sie? Und die wichtigste Frage, ganz am Ende der Bergpredigt, was denkt Gott über dich? Wie urteilt Gott über dich? Diese Verse will ich gerne mit uns lesen, weil sie so zentral sind ab Matthäus 7, 21 bis 23. Damit schließt Jesus seine Lehre ab. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das Reich Gottes ist da gegenwärtig und breitet sich da aus, wo der Wille des Vaters zum Leben seines Kindes wird. Wo der Wille Gottes mein Denken, Handeln, Tun so überströmt, dass ich genau so lebe, wie ich es gerade kurz aufgezeigt habe. Dass mein Wesen mehr und mehr dahingehend verändert wird. Dass der Geist Gottes aus meiner Beziehung, die ich zum Vater habe, in seiner Kraft hineinwirkt. Und durchs Lesen seines Wortes, ich merke, hierher, das sagst du über Lust, das sagst du über sexuelle Unreinheit. Und du kennst mein Wesen, du kennst meinen Kampf. Hilf mir. Wirke, verändere. Und wie er hineinkommt und das tut, Heiligung. Wir sollen diese Kapitel, Matthäus 5 bis 7, nicht lesen und erschlagen werden von den Ansprüchen. Manchmal vielleicht schon, aber dann für eine kurze Zeit. Es ist nicht das Ziel, uns zu demütigen und über uns hinwegzufegen, sondern uns zu zeigen, was Gottes Wille für dein und für mein Leben ist, sein Plan für sein Reich, sein Lebensplan. Und das sollte uns mit so viel Dankbarkeit erfüllen, dass wir sagen können, für so viele lebenspraktische Fragen habe ich direkte Anweisungen. Vielleicht gefallen mir die Anweisungen nicht immer, meinem Ich, aber ich habe sie. Ich habe diese Orientierung, ich habe Gottes Wort und da ist sein Geist und er wirkt hinein. Und ihr Lieben, wir kennen das doch, wir lesen dann sein Wort und dann bleiben wir dort hängen. der Geist redet und sagt, es geht nicht. Klär diese Sache. Wir lesen es und, warte mal, Gott ist der Herrscher über mein Geld? Warum spende ich bis jetzt noch so wenig? Warum, ich sehe doch Menschen in Not, ich kann doch einfach hingehen und ihnen was zuschieben. Ich kann doch einfach seinen Willen tun. Und so wirkt er in unser Leben hinein und macht uns, seine Kinder, mehr und mehr und mehr zu dem, was wir sein sollen. Und Gottes Wille regiert über unser Leben. Da ist das Reich Gottes gegenwärtig, wo der Wille des Vaters zum Leben seines Kindes wird. Lass mich zum Schluss einige Fragen stellen. Ich will kurz ruhig werden nach jeder Frage. Durchdenk sie kurz. Nimm sie vielleicht mit nach Hause. Lies die Bergpredigt heute noch zu Hause. Nutz den ruhigen Tag heute, diese drei Kapitel, und lass Gott zu dir reden. Stellen die Prinzipien der Bergpredigt eine Last für dich dar? Oder ist es dir eine Freude, in dem Willen deines Vaters zu leben? Wenn die Bergpredigt die Persönlichkeit, die Nationalität eines Bürgers des Gottesreichs zeigt, merken Menschen an dir dieses neue Wesen, diese neue Identität? Kannst du irgendeinen Charakterzug von den Dingen, die ich eben genannt habe in diesem Flug über die Bergpredigt, nennen, wo Gott dich im letzten Jahr verändert hat? Da habe ich dafür gebetet, für diese Sache, und ich sehe Fortschritt. Hast du jetzt im Augenblick eine Sünde aus deinem Leben vor Augen, die der Lehre Jesu aus der Bergpredigt widerspricht, über die du keine Buße getan hast, es nicht wolltest, es nicht konntest? Und für einige vielleicht die allerwichtigste Frage heute hier, auch zu Hause: Bist du dir überhaupt schon im Klaren, ob du den schmalen Weg durch die enge Pforte überhaupt schon eingeschlagen hast? Oder bist du noch auf dem breiten Weg, dem vermeintlich einfachen? Wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, es werden einige Predigten sein hieraus, die Bergpredigt näher anschauen. Und es ist mein Gebet, meine Hoffnung, dass Gott in seiner Gnade uns die Augen auftut, dir die Augen auftut und mir, und wir sehen und verstehen, so heilig und groß ist er. Das ist der Wille für mich in meinem Leben, sein Wille für den Menschen in seinem Königreich. Und wir diese Ausstrahlungskraft, dieses Salz, dieses Licht mehr und mehr bekommen. Lass uns gemeinsam beten.